Und damit Servus und herzlich willkommen in der 15. Ausgabe des Lorewalkers zusammen mit
Marcel
und Maurice. Und Maurice hat, glaube ich, mal wieder eine wunderbare Einleitung mitgebracht. Ich bin gespannt, wie sehr er uns jetzt vom Tisch haut.
Ja, also ich habe mir wieder ein Zitat rausgesucht, eins, was ich sogar schon mal hier genannt hatte, aber mir ist was aufgefallen und deswegen dachte ich, wäre es nochmal ganz passend, wenn ich das nochmal rauskram, und zwar von Alex Strasser. Alex Strasser hat nämlich über einen violetten Protodrachen gesagt: "Ich frage mich immer wieder, ob die Dinge sich nicht anders entwickelt hätten, wenn die Titanen auch nur einen weiteren Drachenschwarm erhoben hätten." Und was mir aufgefallen ist, ist nämlich Folgendes. Ich habe mir nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht um den lilanen oder violetten Drachen, den man auf diesem Bild sieht in Dragonflight. Ja? Ja. Also wir haben ja dieses Deckenbild mit den vier Drachen und da haben wir uns darüber Gedanken gemacht, okay, wo kommt dieser violette Protodrache her? Und dann sind da ja noch ein paar andere Drachen, nämlich ein grüner, ein roter und ein blauer. Das heißt, der schwarze Drachenschwarm fehlt auch. Und interessanterweise gibt es eine Geschichte, und zwar rund um Galakrond, wo es so ein bisschen darum geht, hey, Galakrond wird zur Bedrohung und dann die ersten Protodrachen werden von Galakrond getötet und so weiter und so fort. Und noch lange bevor Galakrond also besiegt worden ist oder wo man noch gegen den gekämpft hat, es geht jetzt quasi nur um diese Zeit, wo Galakrond das erste Mal als Bedrohung beschrieben wird. Da machen sich Alex Strasser und Maligos auf und suchen. Zum Beispiel Alex Strassers Bruder war es, glaube ich, oder Schwester. Ich glaube, es war der Bruder. Und später heißt es noch, dass ein Weggefährte von Maligos gestorben ist. Und dann lacht Neltharion über sie und so weiter und so fort. Und dann gibt es diese Geschichte mit dem Kannibalismus. Also, dass Galakrond seine eigenen Artgenossen oder andere Protodrachen gegessen hätte. Und das erfährt Alex Strasser und Isera von, Trommelwirbel, einem violetten Protodrachen. Und das bestätigt auch Maligos Theorie. Also Maligos hat das bereits im Vorfeld einmal geäußert, das war nur eine Theorie. Und dieser violette Protodrache ist ein Augenzeug. Und der wird dort explizit erwähnt. Was ungewöhnlich ist, weil zu dieser damaligen Zeit gab es kaum Protodrachen, die sich überhaupt auf diesen Intellekt, konnten. Genau, die sich überhaupt verständigen konnten. Und dann, ich behaupte, dieser violette Protodrache, wenn es einen violetten Drachenschwarm gibt, ist das der Drachenaspekt. Der hat da schon seinen Auftritt.
Oh, da komme ich jetzt gerade gar nicht mit. Warte mal. Also, wir hatten darüber, glaube ich, in der Folge 2 oder 3 des Lorewalkers schon mal drüber gesprochen. Mit den pinken Aspekten und dass wir denken, dass dort noch ein Aspekt war oder zumindest ein intelligenter Protodrache. Weil muss ja, wenn er sich mit ihnen unterhalten hat, haben wir uns jetzt quasi unsere Bestätigung, die wir damals nicht gewusst haben, dass es dort einen gibt, der wirklich intelligent gewesen sein muss, zumindest auf einem adäquaten Level, damit er sich unterhalten kann. Das ist ja schon mal ganz cool.
Ja. Und das heißt auch explizit, dass er violett ist, ne? Also.
Ja, genau. Generell haben wir so viel Violettes in letzter Zeit, ne? Ist das. Ich meine, was kommt raus, wenn wir alle Farben mischen? Ist dir das schon mal aufgefallen?
Das hängt ein bisschen von der Farblehre ab, aber.
Ja, aber genau, ein bisschen von der Farblehre, aber du kannst auf Violett kommen.
Ja.
Und das ist. Ich bin immer noch der Meinung, wir hatten es, glaube ich, mal. Wenn man jetzt den Schwarzdrachenschwarm wirklich als schwarz nehmen würde, was er ja auch im Spiel nirgendwo ist und auch nicht dargestellt ist, dann würde man auf schwarz kommen, weil schwarz wird die Farben verschlucken, ist schon klar. Ich würde jetzt den Drachenschwarm nicht als schwarz komplett nehmen, sondern ja als dieses dunkelbraune und sowas. Ich glaube immer noch, dass das Lilane bedeutet irgendwie aus allen etwas, was aber jetzt dazu dann nicht passen würde.
Ja, also das geht dann Richtung Chromatus, ne?
Ja, genau.
Da würdest du bei diesen, also du kannst ja Farben auf ganz unterschiedliche Art und Weise mischen. Zum Beispiel gibt es Farblehre im Sinne von Licht. Da gibt es additives und subtraktives Farbmodell. bei Additiven, das kennen die meisten von Computergrafik, wenn du rot, grün und blau mischst, kriegst du weiß. Das ist quasi Lichtfarblehre. Aber du kannst natürlich auch Mixturen mischen, irgendwie so im Farbkasten. Denkst, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, was du da machst. Aber da kommst du in diese dunkleren Töne, wenn du alles einfach zusammenmatschst. Dann bist du entweder so bei braun oder violett, da hängst ein bisschen davon ab, wie du halt das zusammensetzt und welche genauen Farben du da nimmst. Aber du hast schon recht, du landest dann bei diesen dunklen Farben. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist das dann der schwarze Drachenschwarm? Wo man ja auch manchmal sagt, okay, schwarze Drachenschwarm, da wird ja auch manchmal gesagt, dass die Schuppen violett schimmern. Da gibt es auch ein paar Referenzen für. Jetzt haben wir einfach sagen können, okay, schwarzer Drachenschwarm ist gleich violetter Drachenschwarm. Hm. Ja.
Hatten wir ja auch schon ein paar Mal gedacht, ne? Violett gleich schwarz oder so, dass die da irgendwie, dass das ja irgendwie so ist. Ist ja, aber das passt alles nicht zu dem, wie wir jetzt, wenn wir jetzt wirklich sagen, da wäre noch einer gewesen. Ja. War vielleicht, hat er sich vielleicht nicht an den Kampf mit Galakrond beteiligt und deswegen ist er einfach nur nicht mit aufgehoben worden. Erhoben worden. Weil er sich einfach nicht wie die anderen, Alexstrasza und so, nicht mit an dem Kampf beteiligt hat und gesagt hat, okay, ja, ich kämpfe mit euch. Warum? Weil er vielleicht angekommen ist zu Alexstrasza und gesagt hat, ey, der hat hier und da gekillt oder was weiß ich, der hat meine Brüder gekillt, ich mach da jetzt nicht noch mit, weil wir haben schon alles verloren, keine Ahnung. Aus Angst oder aus welchen Beweggründen auch immer.
Es gibt noch ein paar interessante Notizen zu dem Ding. Also erst einmal, auf dem Bild sind, wie gesagt, grün, rot und blau. Ne? Also alle drei Drachen, die eine Rolle spielten in diesem Moment, wo der violette Protodrache sagt hat, hey, da frisst ein Protodrache die anderen, also Galakrond frisst die anderen. Nostormu ist nicht da. Und Nostormu war aber auch nicht da, als dieser violette Protodrache dort war und das den anderen dreien gesagt hat.
Ja.
Also das passt, dass Nostormu auf diesem Bild nicht ist. Es gibt noch eine weitere Kleinigkeit an dem Bild, etwas, was mir persönlich gar nicht aufgefallen ist und ich in einem anderen Video gesehen habe von, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich glaube von Belua, aber weiß nicht mehr genau. Und zwar, da sind diese vier Drachen auf diesem Bild und drei, also Ysera, Alexstrasza und Maligos, haben den Mund auf und speien Feuer in Anführungsstrichen oder Energie oder Magie. Mhm. Der violette Drache hat den Mund zu. Da gibt's keine Magie. Was vielleicht symbolisieren soll, dass dieser violette Protodrache auch zum Drachenschwarm gemacht werden sollte, aber es nicht geworden ist. Also er wurde nicht magisch ermächtigt oder so.
Ja, jetzt ist die Frage, warum? Violett. Ich habe auch schon, wenn du jetzt gerade mit Nostormu gesagt hast, weil du sagst, Nostormu war nicht dabei, ob das dann der ewige Drachenschwarm oder sowas vielleicht ist, der halt, den wir in den Lilanen reinpacken könnten. Aber dafür finde ich, der wird immer dieses Schwarz-Weiß. Der haben halt gar keinen Bezug zu irgendwie, dass es lila angehaucht sein könnte. Da ist ja wirklich gar kein Bezug.
Absolut, ja. Also man kann über den Zwielicht-Drachenschwarm spekulieren. Der ja ein Ableger vom schwarzen Drachenschwarm ist.
Ja, aber zu der Zeit schwer.
Zu der Zeit macht das, ist nicht sinnvoll. Also wüsste nicht, wie man das verbinden sollte.
Ja, sehr schwer. Ja. Ich würde eher behaupten, der war dann vielleicht einer der Letzten und hat da nicht mitgekämpft. Aber er könnte jetzt wieder wichtig werden. Vielleicht. Boah, ich zieh mal den Five-Head-Move. Wir haben gerade das Problem, wir haben einen schwarzen Drachenschwarm, der keinen Anführer hat. Wir haben einen schwarzen Drachenschwarm, dessen Schwurstein auf den Dracheninseln kaputt ist, wegen Neltarions Verrat. Und die brauchen unbedingt den Stein, um eben Macht wieder zurückzuerlangen. Müssen sie ja haben. Ohne diese Schwursteine geht es nicht. Ja. So, machen wir mal den Five-Head-Move. Wir haben einen Furorion und einen Sibellion, die sich beide nicht einigen können, wer denn der Chef wird. Scheiß drauf, nehmen wir halt einfach einen neuen Drachenschwarm. Der Lilane. Schwarz goes back, hau rein. Ihr könnt euch halt einfach nicht... Ihr habt nur Scheiße gebaut in der Vergangenheit, so. Jetzt gehen wir es mal den Lilanen.
Ja, klingt gar nicht mal so unplausibel, dass man den schwarzen Drachenschwarm für gescheitert erklärt.
Ja, oder vielleicht der lila, vielleicht gibt's den lilanen Drachen noch. Vielleicht ist dieser lilane Drache jetzt auch mit einer der Gegner, dieser Sturmdrache. ne, den wir im ersten Raid dann auch bekämpfen. Kann durchaus sein. Sturmlila. Von der Farbgebung her ist er ja so weiß-gräulich, aber auch ein bisschen lila mit drin tatsächlich. Sehr lila sogar gerade, muss ich sagen, ne?
Ja, ja, also Sturmdrachen wären auch noch möglich. Sturmdrachen sind blau-lila, schwarz-grau. Das sind so die Farbabstufungen vom Sturmdrachen,
ja,
die mir jetzt so einfallen an verschiedenen Modellen. Wäre auf jeden Fall auch noch denkbar. Sturmdrachen sind ja lore-technisch extrem vage. Ich formuliere es mal so. Da ist nicht so hundertprozentig klar, wo die eigentlich herkommen. Also wir haben nee, so unterschiedliche Sturmdrachen. Wir haben einmal die Sturmdrachen im Sturmsandtal. Ja, glaub schon. Und in wie heißt der Raid? Thron der vier Winde, glaube ich. Da gibt's auch noch Sturmdrachen. Die sind noch mal ein bisschen anders. Die sind ja so eher so kristallin.
Ja, und da geht's um diese das ist Winde. Ist ja auch von Alakir. Das ist ja dann noch mal ein bisschen andere.
Genau, Sturmheim meine ich. Ja, ja, ja. Sturmheim. Ja, Sturmheim.
Und das bei Alakir ist ja eher so von dem mit mehr ermächtigt, ne?
Absolut, ja. Ja,
ja. Ja, jetzt haben wir gerade, ich habe jetzt gerade hier auch nochmal gelesen im Chat, mit Xalatav. Ist da natürlich lila Drache auch wieder. Wir haben ja schon lange die, ja, unsere Gedanken kreisen sich ja darum, dass bei Galakrond irgendwas mit Xalatav damals passiert ist schon. Kann natürlich auch dann irgendwie lila Drache oder sowas sein. Das passt natürlich auch, dass der da die ganze Zeit nicht sein konnte, weil der im Dolch war vielleicht. Ja. Er hat sich geopfert, weil, um dann wirklich irgendwie zu besiegen oder was auch immer.
Es gibt sehr, sehr viele Optionen an dieser Stelle. Ich kann ganz viele Dinge in den Raum werfen, weil wir sind ja sehr, sehr spekulativ unterwegs, ne? Also, okay, wenn wir diese Ansicht vertreten wollen, dass eigentlich kein Protodrache intelligent genug gewesen wäre, um mit den anderen Drachen zu sprechen. Ja, also wenn wir sagen würden, eigentlich ist das ungewöhnlich, dass dieser violette Protodrache mit den anderen Drachen sprechen könnte. Könnte man noch fragen, ob das gar kein Drache war, sondern eine Vision oder wie auch immer von Yogg-Saron. Da würde dann auch violett zu passen, dass wir sagen, okay, in Wirklichkeit ist das quasi nur ein Versuch der alten Götter gewesen, weil die alten Götter Galakrond loswerden wollten. Weil die vielleicht ein Problem mit Galakrond hatten und die wollten halt quasi die anderen Drachen oder Drachen, Protodrachen, motivieren, Galakrond zu besiegen. Und das haben sie getan, indem sie eine möglichst grausame Geschichte erzählen, wie zum Beispiel, dass Galakrond Kannibalismus betreibe, obwohl das gar nicht stimmt, dass das quasi einfach nur eine Lüge ist, die sie quasi von diesen violetten Protodrachen aufgeschnappt haben.
Kann sehr gut sein, definitiv, ja. Ich bin hier gerade übrigens auch nochmal schnell in die Beta reingeflutscht, um nochmal nach dem Drachen zu gucken. Also den Endboss im ersten Raid. Und der ist sehr lila, ne? Also der ist wirklich richtig lila. Ich zeige ihn gleich nochmal. Ich suche gerade nochmal ein Bild. Weil es gibt einen lila Drachen. Ich habe nur leider den Namen nicht mehr. Deswegen finde ich das Item dazu nicht mehr. Weil ich glaube, er hatte auch schon einen Text mit drauf. Und das wäre dann, glaube ich, ziemlich interessant, was dazu steht zu diesem lila Drachen. Weil er wahrscheinlich von ihr auch droppen wird. Ich weiß leider nur nicht mehr den Namen. Aber der ist halt sehr lila. Könnte das sein, dass der dann sauer ist, weil er eben... Ja, nee, okay. So, ich gehe mal kurz, ich change mal kurz die Dingsbums, dann könnt ihr das alle sehen. Das Mount hier. Warte mal, ich mach das mal größer.
Windprotodrache, auch interessant. Da wird dann, das könnte ein Bezug sein zu den Sturmdrachen, ne?
Ich kann ihn leider nicht so größer machen. Schade. Nicht.
Wie gesagt, die Sturmdrachen aus Cataclysm, die wurden über die Winde beschrieben.
Ja, vor allem, was halt ist, genau so sieht halt auch der Boss aus. Ja. Also der Boss aus dem ersten Raid. Das ist auch derjenige, den Boss sehen wir auch durchgehend auf den Dracheninseln beim Questen. Der kommt immer wieder, versucht halt die Eier anzugreifen vom schwarzen Drachenschwarm. Ja, die zu zerstören. Er greift den Lebensschrein von Alexstrasza an. Alles Mögliche macht dieser Endboss hier halt. Ne? Raskalev heißt sie, glaube ich. Ich glaube, die hat auch hier keinen Text. Rassagev, die Sturmfresserin. Zusammenfassung. Thus have devilishly believed that dragonkind was meant to be as wild and free as the storm itself. Should she succeed at freeing her fellow incarnates from their ancient prison, Rathargath and her kin will topple the Aspect and score the world clean of every trace of the Titan's influence. Das klingt halt auch schon so, die ist richtig angepisst auf die Titan, ne? Also die ist richtig angepisst auf die Titan, das hörst du auch beim Leveln immer wieder. Das heißt, ist es vielleicht die von damals?
Wie heißt der? Hat die einen Namen? Warte, ich habe
nicht Rathargath.
Rathargath. Yeah. Also, ich sag mal so, wäre sie wirklich leer ausgegangen bei den Titanen, dann wäre es ja sinnvoll, ne?
Ja, ja,
also,
klar. Das, deswegen. Das meine ich ja, dass sie halt sauer ist, weil sie damals nicht mit, warte, ich schreibe es dir gerade. Die. Ja, Namen habe ich dir geschrieben. Ja, ist halt schon komisch. Die ist auch die Anführerin der Primalisten, ne?
Ich hab noch so eine Sache, die ist so lange zurück, dass es zeitlich auch passt. Und wo wir auch einen violetten Drachen haben. Und zwar, also wann haben wir das, also wir wissen, dass die Dracheninseln zur Zeit der Krieg der Ahnen noch erreichbar waren. Also die wurden beim Krieg der Ahnen versteckt im Anschluss.
Ja, genau.
Das heißt, alles, was davor passiert ist, würde zeitlich in einen Rahmen passen, wo wir so einen violetten Drachen irgendwie lore-technisch relevant machen können. Mhm. Jetzt gibt es den Raid Drachenseele, auch aus Cataclysm. Und in Drachenseele gibt es den Drachen Ultraxion.
Genau.
Und der ist auch violett. Mhm. Jetzt ist es ist ja schon, also der kommt ja so ein bisschen aus dem Nichts. Manche denken, der ist irgendwie so ein, dass Blizzard ursprünglich die Geschichte rund um Chromatos erzählen wollte und das dann irgendwie gelassen hat. Aber wenn man jetzt mal versucht, das irgendwie trotzdem irgendwie kanonisch einzubinden, könnte auch dieser Ultraxion, den wir in Drachenseele besiegt haben, dieser violette Drache sein. Ich weiß halt nur nicht, der ist halt lore-technisch sonst nirgendwo referenziert.
Schwierig,
also
ja. Schwierig, sehr schwierig. Ja. Was ich halt gerade eben, weil wir es hatten. Ultraxion, ja, er gilt dort als Experiment von Todesschwinge, ja.
Ja, das kann ja sein, dass. Also, genau. Was heißt das schon genau? Das kann ja einfach heißen, dass Deathwing diesen violetten Protodrachen genommen hat und versucht hat, selbst zu ermächtigen. Ja,
genau. Der Punkt ist, warum ich hier gerade nochmal auf die Rathargath zurückkomme: Sturm. Das ist halt auch was echt noch fehlt, ne? Als wir haben es als Element, Sturm, Alak hier. Wir haben keinen Drachen, der dazu passt.
Das fehlt. Also halt als Element würde ich ja sagen, es ist eine Mischung aus Wind und Wasser.
Ja.
Dann haben wir Sturmelemente oder Elementare.
Ja, aber gut, du hast ja auch Alak hier als Chef davon, der eigenständig für sich steht. Also warum nicht da auch ein. Also das fehlt schon irgendwo, ne? Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch so richtig angepisst ist. Ja. Das ist ein Urprotodrache. Wir wissen, Rathargath ist so alt wie Alexstrasza. Sie ist ein Urprotodrache. Also von da an passt das.
Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich gerade noch viel am Überlegen bin, was es damit auf sich haben könnte. Irgendwie, also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, finde ich. Also man kann diese Geschichte machen von dem Gescheiterten, also nicht Gescheiterten, sondern dem Drachen, der einfach nicht ernannt worden ist und der eifersüchtig ist und entweder immer noch ein Protodrache ist oder er wurde halt irgendwann doch ermächtigt. Sowohl von Alexstrasza möglich, also von Deathwing, als auch vielleicht von Tyr irgendwie eigenhändig. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr viel Narrenfreiheit aktuell.
Ja, glaube ich auch. Also momentan schon sehr.
Ja.
Aber ich gehe den Take, die Rathargath, das ist die, der lila Drache, der den Aspekten das gesteckt hat. Mit Galakrond. Und daraufhin wurde sie, es wurde ja von Blizzard erzählt, dass wir mehr über Galakrond erfahren werden.
Ja.
Es wurde ja auch erzählt, dass das die Anhänger Galakronds oder sowas sind. Das habe ich bisher beim Level in Dragonflight nicht bestätigen können. Es kommen zwar diese Primalisten und dieses, ja, ey, alles mit den Titanen ist halt kacke und die Drachen sind die mächtigsten Wesen auf Azeroth und wir sind die Herrscher über Azeroth, nur die Drachen, nicht die Menschen oder sonst was, ne? Alles muss ausgelöscht werden, Drachen first. Aber es kommt nicht dieser Flow mit rüber, so von wegen, ey, und Galakrond war der coolste.
Ja.
Das kommt gar nicht.
Ja, es könnte sein, dass das so eine dualistische Geschichte ist. Alles, was halt nicht pro Titan ist, also ja. Die Drachenaspekte sind pro Titan, ist automatisch der Feind.
Ja, genau. Deswegen kann es sehr gut sein, dass sie, also Razagev halt schon diejenige ist, die damals gesagt hat, ey, der frisst so meinen und eigentlich ist sie sauer und angepisst auf Galakrond, aber sie ist natürlich viel krasser angepisst auf die Titanen, die einfach vielleicht die damals im Stich gelassen haben. Vielleicht wissen wir noch nicht oder vielleicht kriegen wir noch über Tür jetzt heraus, dass als er dort eingegriffen hat auf Galakrond und so, dass er vielleicht, beim ersten Mal hat er ja versagt. Wir wissen ja, dass beim ersten Angriff hat er versagt. Da hat er ja versucht, gegen Galakrond vorzugehen und hat dann sich die Drachenaspekte geschnappt, um mit den Drachenaspekten ja dann ihn zu besiegen. Vielleicht hat er beim ersten, wo er versagt hat, wo er gemerkt hat, na, Galakrond ist zu heftig, ich brauche Hilfe, vielleicht ist dabei dann die Familie von Razagev oder was darauf gegangen. Also, dass das so eine gewisse Hasssituation dann entstanden ist, weil er hat mich ins Stich gelassen. Hätte er mir hier geholfen oder so, dann nicht. Und das kann gut durch sein. So eine Geschichte passt halt auch gut. Ne? Die hat man schnell implementiert, eingebaut, auch im Nachhinein. Von da an, sowas sehe ich kommen.
Ne? Wir wissen auch nicht, wie fürsorglich die Protodrachen damals waren. Ne? Also man muss sagen, Alex Strasser und Isera haben sich umeinander gekümmert, weil sie Geschwister, Gehege, was auch immer, Schwestern sind. Aber wenn man zum Beispiel auch sich anschaut, wie Neltarion mit den anderen Protodrachen umgeht und umgekehrt,
ja,
dann die waren damals noch sehr, wie soll man das?
Grob
zueinander, ja, so könnte man es vielleicht sagen, ne? Also sehr ellbogenmäßig unterwegs. Und vielleicht in der Schlacht gegen Galakrond kann man sich vielleicht vorstellen, haben diese violetten Protodrachen vielleicht mitgekämpft und sind vielleicht zu Boden gegangen und sind verwundet zurückgelassen worden.
Kann auch
weil
sein,
noch gar nicht diese Fürsorge da war, irgendwie, die irgendwie zu retten oder so mitfühlend waren, die Protodrachen vielleicht in der damaligen Zeit noch gar nicht. Und dann haben die halt trotzdem überlebt, oder zumindest dieser eine. Und der ist jetzt bestimmt sehr nachtragend.
Ja, klar. Kannst du dir vorstellen, oder könntest du dir vorstellen, dass wir mit Tyr so eine paar Bad Boy Moves Vibes bekommen? Dass Tyr vielleicht diese lila Drachen geopfert hat für irgendwas, um Galakrond dann in diesem Kampf zu besiegen?
Nein.
Dass dann hinterher rauskommt, dass Tyr vielleicht doch nicht dieser oberheilige, starke, er ist super gut, sondern er hat halt, ähnlich wie zum Beispiel in Illidan, seine Magier in sich aufgenommen hat, um halt die Legion dann wegzuboxen, dass Tyr da irgendwie, komm, ich snacke jetzt mal kurz, Drachen, hab mehr Kraft und sowas in die Richtung.
Okay, also ja und nein. Also ich denke nicht, dass er böswillig handelt. Also, dass er seine Prinzipien verletzt oder so, aber es könnte so eine moralische Grauzone geben, wie du ansprichst, wo Illidan seine eigenen Leute geopfert hat oder als Arthas sich gezwungen sah, die eigene Bevölkerung hinzurichten, dass wir in so einer Situation sind, wo Tyr auch seine Prinzipien aufgegeben hat, um für ein höheres Wohl zu sorgen oder so.
Das ist, by the way, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Du hast es beides gerade super angesprochen. Müssen wir mal kurz zwischenschieben, hab ich Bock drauf. Die Sache mit Arthas und Strafholm und die Sache mit Illidan und seinen Magiern. Er hat ja viele Magier von sich getötet. Eigentlich seine ganze Kompagnon hat er getötet. Was sagst du dazu?
Also, ja, er hat...
Sagst du, ist es okay, dass gerade, also dass die Opfer, die beide getroffen haben, war der Situation entsprechend okay und sie mussten es machen und es ist richtig so? Oder sagst du, nee, die hatten Rückzug und schieß mich, keine Ahnung, irgendwas hätte man finden müssen.
Das ist sehr schwierig. Also im Grunde genommen, also ich betrachte das so ein bisschen so, dass sowohl Arthas als auch Illidan in ihrer jeweiligen Situation moralisch falsch gehandelt haben, aber dass ihre Liebsten die Profiteure davon sind. Mhm. Also weil sie, also beide handeln moralisch falsch, weil sie ihre eigenen Moralvorstellungen naja, über Bord werfen. Also ja. Jeder hat ja seine verschiedenen Prinzipien oder nachdem er handelt und nachdem er sein Weltbild ordnet. Und beide geben das in dem Moment auf. Mhm. Und hinterher stellen wir uns hin und sagen, das ist trotzdem richtig, weil ja am Ende irgendwer gerettet werde oder so. Aber das ist nicht deren Moralvorstellung. Das ist unsere Moralvorstellung. Und wir können das nicht aus unserer Perspektive aus als moralisch richtig betrachten, wenn die ein anderes Weltbild haben.
Ja, genau.
Also aus deren Perspektive handeln sie moralisch falsch. Aber unterm Strich sind ihre Verbündeten und ihre Geliebten die Profiteure dieser Handlung. Also es ist pragmatisch, aber es ist moralisch falsch. So in der Richtung würde ich es einordnen.
Okay, gut. Ja, wollte ich schon, es war einfach ein geiler Zeitpunkt, weil du es angesprochen hast. Deswegen wollte ich mal erfahren haben.
Genau, das zeichnet ja diese beiden Charaktere auch aus, dass sie tragische Figuren sind. Also die Tragödie dieser Erzählung liegt darin, dass sie für sich genommen nicht merken, dass sie Schritte Richtung Dunkelheit gehen. Also sie für sich betrachtet, jede einzelne Situation ist nachvollziehbar. Aber sie sind irgendwann so sehr in eine Richtung gegangen, dass sie keinen Weg zurückfinden.
Ja, wobei man aus Illidan schon mehr so Richtung Iron Man gemacht hat. Du hast Scheiße gebaut, aber er hat mehr nachgedacht und baut nicht mehr so viel Scheiße. Ist zwar immer noch sehr pragmatisch unterwegs, sag ich mal, das größere Wohl zählt.
Aber das größere Wohl, was er sieht, ist egoistisch definiert. Also klar. Er betrachtet das aus seiner eigenen Warte heraus und das ist halt selbstsüchtig.
Ja.
Auch wenn davon andere profitieren. Das macht Illidan ja zum Edgelord.
Ja, genau. Ja, aber trotzdem finde ich halt, dass sie bei Illidan schon noch ein bisschen umgeschwenkt haben dann.
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben ihn dann letztlich zum Helden gemacht, der er nicht ist. Er ist ein Anti-Held im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Er ist so ein bisschen vielleicht auch wie Batman oder so.
Ja. Ja, genau, so würde ich den auch einordnen. Ja, das stimmt schon. Deadpool, ja, genau, sowas in die Richtung, ja. Nee, das ist cool. Also, wir hatten eigentlich noch zwei Themen. Wollen wir, also, mal abschließenden Take. Der Lila Drache, wer sagst du, ist es? Damit wir in 20 Folgen sagen können, wir hatten es euch vor 20 Folgen gesagt. Was denkst du?
Ich muss kurz, also sich festzulegen, ist natürlich eine Sache, die ich ungern mache. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, ob ich sage, das ist der erste Raid-Boss, den wir da treffen, den du auch gerade angesprochen hattest. Dass es sich um ein Geheimnis von Alex Strasser handelt. Also, dass Alex Strasser im Verborgenen irgendwie vielleicht im Untergrund oder so von den Dracheninseln, die ja vielleicht von 10.1 eine Rolle spielt oder so, diese violetten Drachen versteckt hält oder ermächtigt hat oder irgendwie sowas in der Richtung.
Boah, das wäre halt mal ein richtig geiler Move, wenn von dieser Glanzdame Alex Strasser, die eigentlich ja immer nur alles perfekt und richtig und sie ist ja das Beste überhaupt, wenn da so eine Schuppe bröckeln würde, das wäre cool, by the way. Würde ich feiern. Vor allem Ysera damit konfrontiert wird.
Ich glaube, die ist nicht so. Ich glaube, Alex Strasser hat faustdick hinter den Ohren, ehrlich gesagt. Auch. Das kommt auch immer mal wieder so in Ansätzen durch. Sie tut nur immer so auf majestätisch und erhaben, aber eigentlich ist sie ziemlich durchtrieben und auch sehr kompromisslos, wenn es sein muss. Also,
genau. So sehe ich sie auch. Also ich sehe auch schon, dass da was drunter steckt. Das sieht man sehr gut, Grimbatoll, ja, genau.
Ja.
Ich sehe auch, genau, aber das ist ja nicht allgemein bekannt. Das wissen wir. Aber es ist ja nicht allgemein bekannt. Das ist ja eben der Punkt.
Ja.
Deswegen fände ich es echt cool, wenn da sowas kommt und dann vor allem Ysera damit konfrontiert wird. Ja. Das wäre schon ziemlich.
Vor allem, weil Alex Strasser gilt auch als Antagonist von Todesschwinge, beziehungsweise Neltharion.
Ja.
Und Alex Strasser, also die anderen Drachen, die sind immer eher so Beiwerk. Die entscheiden sich dann immer für eine Seite, eigentlich immer für Alex Strasser, aber deswegen gilt Alex Strasser ja auch als Königin der Drachen und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Und es ist logisch, wenn da so ein Gegengewicht existiert, dass Alex Strasser beobachtet, was Todesschwinge bzw. Neltharion versucht, mit den Draktyr, mit dem chromatischen Drachenschwarm, dass Alex Strasser sich denkt, okay, da muss ich auch irgendwas versuchen.
Mhm.
Und da sehe ich halt ein Potenzial, insbesondere weil es auch dieses Zitat gibt, was ich ja am Anfang der Folge gesagt habe, dass sie sich manchmal vorstellen oder wünschen würde, dass die Titan noch einen weiteren Drachenschwarm erschaffen hat.
By the way, da gibt es auch etwas zu dieser Festlegung von dem Gründrachenschwarm von Ysera. Also ich denke, das wird wichtig. Ich denke wirklich, das wird wichtig. Es ist momentan ein bisschen by the way. Wir haben in den Onara-Ebenen, also das Gebiet des grünen Drachenschwarms, dort haben wir einen Drachen gehabt. Den gab es in der Alpha noch. Da sind so ein paar grüne Drachen, wenn man da so rumquestet. Und wenn man da zu Ysera soll, da fliegen diese drei Drachen. Zwei ganz normale grüne Drachen, so wie wir sie kennen. Jetzt kein extra Model wie Ysera, sondern ganz normale grüne Drachen. Und ein dritter grüner Drache, den sein Model geändert wurde. Und zwar sah dieser zuerst in der Alpha sah dieser grüne Drache aus wie das Herz der Aspekte. Also so eine Schlange, so eine Wolkenschlange mäßig, ne? Nur in komplett grün. Wir haben ja auch bislang ein fünftes Drachenreiten-Mount gefunden. In den Daten. Gibt's doch zu überhaupt nichts in der Beta. Blizzard hat sich dazu nicht geäußert, nichts. Es ist aber ein komplett customizable Mount. Genau wie alle die anderen vier Drachenreiter-Mount, okay? Das sieht aber so aus wie Herz der Aspekte, also so Wolkenschlange-mäßig, nur in grün. Wir haben noch kein grünes Mount bei den Drachenreiten. Und eben dieser NPC-Drache ist jetzt ein normaler Drache. Er ist keine Wolkenschlange mehr. Also, er sieht wieder wie normaler grüner Drache aus. Ich sage ganz klar, das ist 9-1-Stuff und der nächste Drache, den wir dann, 10-1-Stuff, das ist wahrscheinlich so ein Drache, den wir dann halt mit 10-1 kriegen. Grün. Und ich bin mir ziemlich sicher, das hat was damit zu tun. Aber ich würde sagen, Razagev ist, also nur um das Festlegen auch von mir zu machen, ich sage, Razagev ist tatsächlich wieder dran.
Ja, halte ich auch tatsächlich aktuell für die plausibelste Variante. Die anderen sind alle ein bisschen abenteuerlicher. Aber ja.
Aber ja, ich denke, dieser wegen, weil du jetzt gerade sagtest, wegen Experiment oder sowas.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass Ysera so etwas hinterm Busch haben könnte.
Ysera ist ein schwieriger Charakter, weil er Ysera ist halt immer beschrieben als die Wächterin über den smaragdgrünen Traum.
Genau, vielleicht war auch Ilun daran beteiligt. Weil so gut ist Ilun nicht, glaube ich nicht. Also was heißt, so gut ist sie nicht? Wahrscheinlich auch gute Absichten, aber schwierig.
Ja, wir wissen zu wenig über Ilun, deswegen ist es sehr schwierig. Aber sehr schwierig. Man könnte das nutzen, um Ilun weiter zu etablieren. Ne?
Genau, also es gibt nicht ohne Grund den Zorn von Ilun. Den gibt es ja, nicht ohne Grund. Da muss ja ein Hass, ein Kampf, ein sonst was sein, was Böses sein. Ne?
Also, ja. Es gibt eine Uhr, also wenn es um Ilun geht, gibt es ja ganz viele verschiedene Theorien. Es gibt ja diese Theorie mit zwei Seiten des Mondes. Also, dass der Mond noch eine Rückseite haben könnte und dass das die dunklen Charakterzüge Iluns repräsentiert. Dass es quasi eine helle Seite und eine dunkle Seite gibt.
Ich hab gerade nicht im Kopf, die Wolkenschlangen Pandaria, ne?
Ja.
Die haben ja an sich keine
Flügel, ja.
Ja, genau. Und die haben keine Zusammenkunft mit den Drachen dort. Die entstehen ja anders.
Genau, es gibt, also soweit wir wissen, gibt es lore-technisch keine Verwandtschaft zwischen Drachen, Protodrachen mit Wolkenschlangen. Es könnte aber, also wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich sagen, die haben gemeinsame Vorfahren. Ich denke, die gehen beide aus Elementaren hervor.
Ja.
Und könnte eine Abspaltung sein. Wir hatten auch schon mal diese Mana-Würm-Theorie.
Ja, genau, da kann es natürlich auch Geist-der-Harmonie-Theorie mäßig elementar, ne, das daraus entstanden. Ja. Nee, gut, alles klar.
Ja. Gut, wollen wir mal zum Ork oder so kommen?
Ja, genau, können wir. Nehmen wir den Ork als erstes, ne? Der Ork ist cool. Der Ork ist wirklich cool. Finde ich gut, dass Blizzard sowas gemacht hat. Und zwar geht es da um Drock-Schriftstecher. Der Blizzard wollte mal so ein bisschen erzählen und erklären, wie ein Ork, der aus einer traditionellen Familie, sag ich mal, kommt, also aus einer schamanistischen Familie kommt, zur Magier wird und zu den Kirin Tor kommt. Und ich finde, da hat Bliss etwas ganz Tolles gemacht, weil sie zeigen uns mal so ein bisschen the way und sie gehen auch ein bisschen mehr auf dieses, was ja jetzt schon etwas länger, gerade auch wegen dem Fraktionsübergreifenden und so oft der Fall ist, dieses mehr Seht nicht immer einen Ork und seht dann einen Schamanen. Seht nicht immer ein, was weiß ich, Nachtelfen-Paladin und denkt, alle Nachtelfen können Paladin sein, sondern mehr dieses Individuelle, dieses Individuum. Es gibt einfach auch gewisse, ein Gnom kann Druide sein, zum Beispiel. Aber das ist dann auch nur ein einziger oder sowas. Und das, finde ich, zeigen sie eben mit diesem Char hier ganz toll, dass es immer um das Individuum geht und dass das früher in World of Warcraft nie so der Fall war, sondern Orks, Krieger, blutrünstig, Nachtelfen, Druiden, Blutelfen, ja, dies und das. Und das finde ich sehr cool, dass sie das da mit Drock gemacht haben. Und zwar erklären sie, ich weiß nicht, wenn ich das lesen kann, lese ich das mal vor.
Ja, ja, also abweichende Lebensphilosophien, wenn man das so nennen kann, wurden ja sogar verstoßen. Also dafür gibt es mehr als ein Beispiel, ne? Also wenn ihr euch, also Gul'dan kann man so ein bisschen dazu zählen, wobei Gul'dan hat auch andere Hintergründe. Aber zum Beispiel die Drust, die eine andere Auffassung vom Druidentum hatten, die gelten auch als Verstoßene innerhalb der damaligen, nicht Menschen, sondern die Vorläufer, die Großen, die auch ganz viel in Nordend rumlaufen, die, genau, ich komme nicht auf den Namen.
Ja, ich habe gerade gelesen, tut mir leid.
Vrykul, genau, die Vrykul, genau. Also die gelten ja auch innerhalb der Vrykul als Verstoßene, die Drust, weil sie ja eine andere Auffassung des Druidentums hatten, beziehungsweise überhaupt, dass sie eine Auffassung vom Druidentum hatten, damit fängt es ja schon an. Also normalerweise haben die Vrykul, wenn sie sich separierten, also sie separierten sich, wenn sie andere Auffassungen vertreten haben, beziehungsweise es gab meistens Lebenssinn dahinter. Also man bedenke mal den Vrykul-Stamm, der sich bei Tyr's Hand niedergelassen hat. Das ist ja auch ein Beispiel dafür. Die haben halt ihren Sinn, ihren Lebensweg dieser Aufgabe gewidmet. Und ähnlich ist es auch mit den Gnomen und Zwergen in Uldaman. Erst als abweichende Haltungen aufkamen, haben sie die Hallen verlassen, beziehungsweise als sie keinen Sinn mehr daran gesehen haben. Und dann haben sie ihre Individualisierung gefunden. Und ich glaube, mit einer zunehmenden Globalisierung, wenn man so ein modernes Wort mal benutzen will, in Azeroth, haben wir natürlich auch eine Stärkung des Individualismus in Azeroth.
Ja, und genau das finde ich halt schön, dass sie mehr jetzt den, ich meine, A, finde ich es echt toll für das gesellschaftliche Drumherum, wo World of Warcraft definitiv ja auch ein bisschen als so großes Spiel Vorzeigepflicht hat, finde ich. Also schon die, wir hatten es vorhin erst drüber gesprochen, ich komme gerade nicht auf den Namen dafür. Scheiße, die Verantwortung. Ne? WoW als Spiel, finde ich, hat auch ein bisschen Verantwortung. Weswegen sie Inklusion ja auch immer mehr vorantreiben und all sowas. Und allen möglichen Spielern versuchen oder ermöglichen wollen, das Spiel ordentlich spielen zu können, also Inklusion zu betreiben im Spiel. Aber auch gerade bei sowas finde ich das ziemlich cool, mehr auf das Individuum zu gehen und gerade wie es auch jemand schon geschrieben hat, dass jede Klasse, jede Rasse kann jede Klasse spielen, dass die Individualisierung da mehr da ist, finde ich super gut. Das Einzige, was ich glaube, ein bisschen problematisch wird, ist, wie lange wird jetzt schon geschrien, Nachtelfen, Paladin, wie lange wird, oder es wird jetzt definitiv das auf der Aufschrei kommen, Gnom-Druiden, weil halt ein Gnom-Druide in Sturmwind rumläuft, das finde ich ist ein bisschen problematisch dahinter.
Weil, du meinst, dass das von der Spielerschaft
genau,
nicht akzeptiert wird?
Genau, weil die wollen das dann haben. Ey, da läuft einer rum, ich will das dann auch haben. Blizzard, warum macht ihr das denn nicht möglich? Das ist halt ein bisschen, ja. Aber gut, wann wird das nicht kommen? Das ist ja das, was wir letztes Mal schon haben. Egal wie viel, wie gut sie etwas machen, sie werden Kritik dafür bekommen. Das ist halt das Problem.
Ja, aber ich finde das bei diesem Ork sehr, sehr schön. Also dieser Ork hat sich dann entschlossen, Bücher zu lesen, wie er selbst sagt. Ja. Und sein Elternhaus hat das nicht wohlwollend aufgenommen. Die dachten, das bringt doch alles nichts mit dem Bücherlesen und so. Und dann gab es eine Situation, in dem er sein Wissen, als was er jetzt angehäuft hat durch studierende Bücher, in Form von Magie anwenden konnte, um, wie war das, seine Verwandten zu verteidigen, war die Geschichte?
Ja, warte, ich
wie war der genaue Wortlaut?
So, ich lese mal kurz die Geschichte vor, warte.
Ja.
Geht relativ schnell. Das geht mit der, also wir fragen ihn, Schriftstecher ist ein wahrlich interessanter Nachname, wie kamt ihr dazu? Und er erzählt dann, das ist wahrlich eine Geschichte, wisst ihr, ich entstamme einer langen Linie von Schamanen. Meine Eltern waren Schamanen, meiner Mutters Mutter war Schamanin, mein Vaters Großvater war Schamane. Nur ich nicht. Ich konnte ums Verrecken nicht, und die schreiben tatsächlich so, das finde ich echt geil tatsächlich, ich konnte ums Verrecken nicht mit den Elementen kommunizieren. Mein Vater gab sich selbst die Schuld, sagte, es käme von der Teufelsenergie, mit der sich zu seiner Zeit eingelassen hatte. Nun, am Ende bin ich dank einer Blutelfenmagierin, die ich traf, bei Arcana-Magie gelandet. Stellt sich heraus, dass ich eine echte Begabung dafür habe. Meine Eltern waren nicht gerade begeistert, dass ihr Sohn nicht mit Elementen sprechen konnte und auch nicht den Weg eines Kriegers eingeschlagen hat. Nachdem ich von den Kirin Tor aufgenommen wurde, wollte ich mit meinen Eltern ein Festmahl feiern. Da fügte sich dann alles. Um ehrlich zu sein, lief das Festmahl nicht gut. Meine Eltern waren immer noch wütend auf mich, weil ich mich dazu entschieden hatte, Bücher zu lesen, statt in den Kriegen zu kämpfen. Dann begann die Invasion der brennenden Legion. Wir wurden in einen fürchterlichen Kampf verwickelt. Ein Teufelshund hatte meine Mutter und meinen Vater in die Ecke gedrängt. Woraufhin ich mir eine Schriftrolle schnappte, die mit einer Obsidianspitze versehen war und sie dem Teufelshund in den Schädel rammte. Da erkannten meine Eltern, dass auch Bücher zu etwas gut sein können und gaben mir den Namen Schriftstecher. Also, ich finde die Geschichte mega. Ich finde sie einfach sehr gut auch geschrieben. Auch die Wortlaut, wie sie sie nutzen, ist tatsächlich im Englischen auch sehr gut. Finde ich klasse.
Ja, es ist eine eher saloppe und kleine Geschichte, die veranschaulicht, wie jemand aus dem Rollenbild herausbricht, ne? Also das wird von einem Ork wird halt erwartet, du wirst Krieger oder Schamane und
auch die,
mehr
auch
gibt's da nicht.
Das von dem Vater, dieses ich geb mir die Schuld. Ja. Ne? Dass du nicht, dass da sind so viele Narrative drin einfach, das ist sau cool.
Genau, das hat was mit diesem Ehrenkodex von Orks zu tun und dieser, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, diese Erbfolgengeschichte oder so. Da ist sehr, sehr cool erzählt, auch mit was für Herausforderungen dieser junge Ork zu kämpfen hatte. Ne? Also, weil, wie wir gerade eben schon angesprochen haben, in WoW hast du halt, ähnlich wie in der echten Welt auch, also wie bei uns auch, wenn du den Erwartungen deines Umfelds nicht gerecht wirst, dann kriegst du erstmal Gegenwind. Aber bis zu dem Tag, an dem du vielleicht durch Taten oder andersweitig deine Eltern oder wen auch immer überzeugst, dass der Weg, den du gehst, schon in Ordnung ist.
Ja. Ja, es ist sehr cool, dass sie das da reingepackt haben. Also der Drock-Schriftstecher, ich hoffe, der wird ähnlich, also er wird's leider nicht, aber ich hoffe, er kriegt ein bisschen Zuspruch und Zulauf, wie ähnlich wie so ein Sekan oder sowas, dass er halt von der Community hochgefeiert wird, genau für sowas. Dass wir den in den nachfolgenden Expansions ein bisschen haben, dass einfach dieses Individualisierte auch gefördert wird und auch von den Spielerschaft dann einfach gefeiert wird. Weil sowas ist cool.
Ja, ich mag Sekan ja auch sehr, sehr gern, insbesondere zu dem, was sie aus ihm gemacht haben. Dieser kleine, unsichere Botschafter in Zandalar. Ich finde das schon ganz, ganz
Der nett. Passt halt, gerade bei der Königin dort vor Ort, da passt er sehr gut rein. Nicht.
Ja, aber es ist eine Aufgabe, an die er wachsen konnte, weil das passt halt so schön zu dem, auch mit der Geschichte mit Sauerfang, wie er da auf der Burg steht und wo es dann darum geht, was macht eigentlich die Horde aus und dass das halt nicht nur etwas ist, was irgendwie diese alten, weisen Männer da irgendwie festlegen, sondern dass auch die kleinen, jungen Frischlinge Werte vertreten können und für sie einstehen können und so weiter.
Ja, finde ich mega. Das gab der Horde ein Gesicht, ein anderes Gesicht. Ja. Also irgendwie so eine zweite Seite der Medaille irgendwie, was viele Lore-Nerds wahrscheinlich schon immer gesehen haben, diese zweite Seite. Aber nach außen hin immer dieses doofe Narrativ, Horde böse, Allianz gut, mal ein bisschen auch noch mal oder dazu beigetragen hat, dass das eben nicht mehr so gesehen wird. Weil auch die Horde nur blutrünstig, doof und hasslich gesehen ist, sondern genauso gut ist es die Allianz, genauso gut hat ja auch die Horde ihre hellen Seiten oder ihre guten Seiten oder ihre guten Ansichten, sag ich mal. Ihre vernünftigen Leute, sag ich mal, ne? Das ist sehr cool gewesen, ja. Ja, wie gesagt, diesen Ork, also Drock, weiß ich nicht, ist super cool.
Ja, auf jeden Fall. Also ist eine nette kleine Geschichte auf jeden Fall. Mal sehen, ob der noch mehr Inhalte bekommt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bleibt es auch einfach nur bei dieser kleinen, bei diesem kleinen Charakter. Wir werden sehen.
Ja, nee, finde ich cool. Aber die, ich bin gespannt drauf, ob die da noch mal, ob die da generell so ein paar Sachen zu bringen, so individual mehr sich trauen. Und ohne zu Angst zu haben vor der Community, dass dann zu viele Forderungen kommen. Ähnlich wie der Nachtelfen-Paladin und sowas im Spiel.
Da bin ich echt gespannt. Ich würde mir nur halt wünschen, dass, also ich finde es cool, dass sie das machen. Und mir gefallen auch diese kleinen Geschichten. Ich würde mir nur wünschen, dass sie nicht wieder, dass sie es auch nicht übertreiben in dem Sinne, wie es jetzt mit Pelagos war. Also
der war heftig.
Ist in Ordnung, dass sie Pelagos irgendwie durch die halbe Expansion schleppen oder so, das ist in Ordnung. Aber ich fand dann den Schritt zu sagen, okay, du bist jetzt auf einmal der neue Seelenrichter, das war dann doch ein bisschen arg heftig. Ja. So. Also es darf auch nicht zu dieser Zero-to-Hero-Geschichte innerhalb von einem Jahr kommen.
Ja, das war schon bei Pelagos, also Pelagos generell war dafür schon sehr krass, muss man behaupten. Weil aber auch zu wenig was halt das allgemeine Problem von Shadowlands überhaupt ist, die Screentime. Wenn Shadowlands 5 Jahre länger gewesen wäre und man hätte seine Geschichte und seine Taten mehr ausbauen können, dass seine Absichten wirklich extremst edel rein, hast du nicht gesehen, sind und sowas. Und vielleicht auch mal so ein bisschen seine Vergangenheit aufrollen können, weil wir haben ja nur 1-2 Quests, worum es um seine Vergangenheit geht, die er eh komplett hinter sich gelassen hat. Aber trotzdem wäre es ja für den Gesamtcharakter eine ganz coole Geschichte gewesen. Wie war er denn zu Lebzeiten? Aber das ist halt ja das allgemeine Problem von Shadowlands gewesen. Das geht halt nur 2 Jahre, was willst du machen? Ein Riesenproblem für dieses Add-on einfach. Ein Riesenproblem.
Ja. Ja, also da, das war halt nicht so.
Ja, wäre Shadowlands so 4 Jahre, 5 Jahre gegangen, ich schwör's, die hätten wahrscheinlich Sachen da rausholen können. Es wäre alles 5-mal klarer und besser und schöner gewesen.
Genau. Besser haben sie es gemacht mit Venari. Ne, Venari auch neuer Charakter und eingeführt und so weiter. Ja. Aber Venaris, ich sag jetzt mal Hyperbel, bleibt noch aus. Also es kann halt sein, dass Venari in 1-2 Add-ons auch mal auftaucht und dann kennen wir Venari, haben uns mit Venari angefreundet, wissen, wer das ist und so weiter. Wenn Venari dann irgendwas mega krasses macht, dann können wir das einordnen. Aber auch, weil es halt Zeit hatte, um in uns so wahrgenommen zu werden.
Ja, das finde ich gut. Ja, Venari finde ich sehr geil. Allein den letzten Move, den sie mit 925 gemacht haben, mit dem ewig Dingsbums ewig Reisenden, das war, finde ich, der Move 3000 überhaupt für uns Nerds, glaube ich, weil einfach so, wow, so.
Die ewig Reisenden sind auch ein Beispiel dafür, dass es gut ist, weil die ewig Reisenden werden angedeutet und sie bekommen irgendwie einen Platz in der Lore, aber es ist noch völlig unklar, welchen. Also, das kann
das ist halt das, was Blizzards Hauptstärke ist, glaube ich. Dieses
genau. Und wenn sie in die Narrative gehen, also in die forcierte Narrative, dann offenbaren sie schnell Schwächen.
Ja.
Also auch im Charakterdevelopment von Sylvanas ist das ja auch stark kritisiert worden innerhalb von Shadowlands, dass da abrupte Wechsel innerhalb ihrer Einstellungen geschehen, innerhalb von einer Cutscene oder so. Aber wenn du halt dieses größere Lore-Geschichte hast, die sich vielleicht auch über einen längeren Zeitraum entwickelt, dann ist das nice. Aber
wenn sie es
schnell voranbringen wollen innerhalb von Cutscenes, dann geht's halt nicht.
Das ist halt, glaube ich, das Problem dadurch, dass die Add-ons so schnell kommen halt, ne? Und dass halt in 2 Jahren einer halt weggefrühstückt werden muss und ja nicht nur diese eine Geschichte darin erzählt werden kann. Und das ist halt, mein Vorschlag für Shadowlands wäre, und dann hätte man natürlich sowas wie Sylvanas ganz anders bauen können, wie Pelagos. Aber mein klar wäre gewesen, Shadowlands wäre 4, 5 Jahre gegangen, oder was weiß ich, so 1,5 Jahre Bastion-Add-on, 1,5 Jahre Ventier-Add-on, 1,5 Jahre Maldraxxus, 1,5 Jahre Anwalt. Und dann zum Schluss kommt so Cerith Mortis und Corphia. Dass du halt richtig, du hättest diese Gebiete richtig beschreiben müssen und sowas, ne? Hm. Und einzelne Endbosse sozusagen der jeweiligen Ventier-Bastion, was weiß ich was, und dass sich daraus dann irgendwann erst der Kerkermeister kristallisiert, dann hätte man ihn auch viel mehr Hintergrund an alles geben können, aber das ist halt ein Ding, was ist unmöglich.
Naja, dass das hat die Schwierigkeit, dass das Gameplay was anderes fordert.
Ja,
ne?
Genau. Also, du kannst halt nicht alles machen.
Genau, und die Spieler würden es auch irgendwie doof finden, wenn.
Ja, du kannst nicht 5 Jahre in Shadowlands hocken.
Das geht halt einfach nicht. Das würde auch nicht gut ankommen,
richtig.
Obwohl die Story dann besser erzählt wäre.
Genau.
Ich finde es gut, sie haben es gut gemacht, zum Beispiel bei Endsoft mit dem Aufbau. Ne? Also Endsoft hat sich über mehrere Add-ons aufgebaut und auch sehr, sehr schön. Aber sie haben es dann zu abrupt enden lassen. Also das schwarze Imperium, was er dann entstehen lassen hat, im Sinne von Nyalota, das hatte kaum Zeit zu atmen und wurde dann schon wieder beseitigt.
Der Punkt ist, ich meine, wir beide glauben daran. Nyalota, das war ein Aufhänger, ein Cliffhanger für das, was überhaupt noch kommt. Da wird noch was kommen. Das wird noch richtig heftig, das wird noch doll werden. Bin ich 1000%ig sicher. Der Punkt ist, selbst wenn es so ist, haben sie es doof enden lassen. Sie haben natürlich so kommt's irgendwo,
halt nicht an. Ne?
Genau, sie haben natürlich irgendwo so die Nadel fallen lassen, so von wegen mit dem Dolch und Endsofs Visionen und sowas. Ne? Das war so. Irgendwo war über die Nadel hat man klirren gehört, irgendwo am Boden. Aber zu wenig, finde ich noch. Es hätte ein Tacken offensichtlicher sein müssen, wenn es denn so ist, dass da was ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, schwierig.
Ja.
Aber wenn wir jetzt gerade mal schon mal so von alten Gott Enzov und so von Flüstereien denken, wir haben da noch so Flüster.
Genau. Dragonflight. Genau, es geht um ein Item, schwarzer Lokus genannt, was man, wenn ich es richtig verstanden habe, auf der Insel findet oder auf dieser Abspaltung, wo die Draktür zu Hause sind, richtig?
Nein, den findest du bei den Ebenen von Onara, bei den Ruinen von Neltharion.
Ah.
Das ist ein Questgebiet, ganz normales Side-Questgebiet. Eine archäologische Ausgrabung der Akademie von Silbermond, wo aber auch nachgeborenen Archäologen mit dran sind. Und die graben dort eben. Das Problem ist, diese Nachtgeborenen, also diese Akademiker da, sag ich mal, die würden gerne weiter graben, haben aber das Problem, dass sie angegriffen werden, weil dort eben Primalisten und auch Drakoniden ebenfalls am Graben sind.
Ah, okay. Da habe ich das falsch verstanden, weil ja auch dieser Draktür dort anwesend ist. Deswegen habe ich das irgendwie in diese Region gebracht. Okay, und da haben wir jetzt auf jeden Fall dieses Item. Und das hat das hat mehrere Dinge. Erst einmal ist es irgendwie, es flüstert wohl, so verstehe ich das zumindest. Und dieses Flüstern, das ist ja etwas, was wir prinzipiell erstmal mit alten Göttern in Verbindung bringen.
Ja.
Genau, so, und dann ist es Neltharion zugehörig. Also Neltharion wurde ja auch von den alten Göttern manipuliert. Und der Name ist auch sehr interessant, nämlich das Wort Locus, weil Locus, mit C übrigens, kann man auch in Verbindung bringen mit dem sogenannten Locus Walker, der ja der Mentor von Aleria ist. Und Aleria, also Alerias Mentor, der Ethereal, also der Astrale, der ist ja ein Charakter, der es geschafft hat, die Stimmen der Lehre zu kontrollieren oder zu ignorieren oder so ähnlich. Und wir wissen nicht, wie. Also er erklärt Aleria, wie das funktioniert, ja, und dadurch kriegt Aleria das irgendwie dann auch hin. Aber wie er das geschafft hat oder auch andere vielleicht seine Art das geschafft haben, das ist uns unklar. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob das was mit solchen Items zu tun haben könnte, zum Beispiel.
Vor allem, was den Locus auch nochmal sehr, sehr interessant macht, wir haben mehrere solcher Locusse im Spiel, und zwar in Seraph Mortis. Seraph Mortis ist die Kampagne, wenn man sie durchquestet, ganz zum Schluss auch, dass man da zu gewissen Locus, ich weiß nicht, wie die Merze sein soll, Locusen
hin. Also muss. Entweder Loki oder Locuse mit langem U oder eingedeutscht Locusse. Kannst du dir aussuchen.
Loken.
Aber das wäre auch noch eine Idee.
Okay, wir nehmen mal die Loken. Ich glaube, das klingt am besten. Flokis, genau. Auf jeden Fall gibt es.
Ich recherchiere dabei, was wirklich korrekt ist. Ja, mach weiter.
Gibt es dort ziemlich viele davon. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil. Ich habe gerade noch was viel Spannenderes. Oh, shit. Egal. Wir haben in Serif Mortis dann, und das sind diese Wissenssachen. Also in diesen Lokussen oder wie auch immer, ist das Wissen ja mit vergraben der ersten in Serif Mortis. Und da haben wir jetzt so einen Gegenstand. Und natürlich, das sind die Runen von Neltharion und so, okay. Finde ich ziemlich spannend. Ich bin gerade eben übrigens in der Beta unter den Ruinen.
Okay.
Und hier sehe ich etwas, das möchte ich dir mal ganz kurz zeigen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist tatsächlich jetzt das erste Mal, dass ich das sehe. Das ist eine Höhle. Diese Höhle ist unter den Ruinen. Ich dachte, ich habe es mit dem Drachenreiten nicht ganz dahin geschafft, wollte zwischenlanden.
Oder ist ein Symbol oder sowas?
Das ist Tyrs Nadel. Und das sind fünf Drachenköpfe.
Für die fünf Aspekte, ja.
Ja. Und das finde ich viel spannender. Ist das Galakrond und Tyr?
Ja, könnte gut sein, aber guck mal, zeig mir mal Tür ein bisschen größer, also da
Guck mal,
die
das
Tür
hier
da
sieht aus wie
sein
der
soll.
Ashbringer, so ein bisschen angelehnt daran
Genau
mit
das
dieser.
wollte ich gerade sagen, weil wir kennen nicht so viele Darstellungen von Tür, aber wenn wir Darstellungen von Tür kennen, dann trägt er eigentlich immer einen Hammer.
Genau, das ist sehr komisch. Das sieht sehr stark nach Ashbringer aus.
Wenn das Deathwing ist, also für mich ist das nicht Galakrond, sondern Deathwing wegen des Kiefers. Wenn das Deathwing ist, dann stellen sich mehrere Fragen allein schon aufgrund der Zeitlinie. Und wer hat denn gegen Deathwing gekämpft? Thrall. Ist das Thrall?
Naja, aber das kann auch nicht sein. In Thrall, in der Zeit, wo Thrall gekämpft hat, waren die Dracheninseln versteckt, ja, ne? Wer hat das dann hier hingemalt?
Nicht unbedingt, wegen dem der Raid der Drachenseele ist ja eine Vergangenheit, oder? Nee,
Ja.
er ist ja eine Z ja, doch, nee. Oh Gott, wie war das nochmal bei der Drachenseele? Wir haben,
Andere
nee,
Alternative.
wir haben die Drachenseele aus der Vergangenheit
Ja. Es ist in der
geklaut
Gegenwart,
im
wo
Krieg
wir.
der Ahnen
Genau.
und wir haben dann in, ich glaube, der Raid-Drachenseele, oh Gott, wie war das? War der in der Zukunft?
Nein, der war in der Gegenwart. Der Raid Drachenseele war schon in der Gegenwart. Wir haben nur die Höhlen der Zeit benutzt, um eben die Drachenseele zu bekommen.
Okay, so war's.
Das sieht sehr
Ja.
komisch aus, das hier. Vor allem, weißt du, an was mich das erinnert? An eben so einen ersten, nicht ersten, sondern ewigen, wegen diesen, weiß ich nicht. Weißt du, so wie die aus Oribos? Keiner, schwierig.
Ach so, du
Aber.
meinst diese Alien-Viecher oder was?
Ja, genau. Ich gucke gerade, ob hier noch mehr ist. Aber
Die Waffe ist
das.
auf jeden Fall super strange mit
Ja,
diesem
die ist sehr strange.
Stab.
Wissen wir, guck mal, wir wissen ja, Ashbringer ist daraus entstanden, aus dem Herz eines Nahru, weil es von Tyrion und hast dich gesehen, ja, von Schatten in Dingsbums gemacht wurde, ne?
Nee. Also, soweit ich
Also
weiß,
in Süderstate.
also die Geschichte beginnt ja beim Schwarzfels mit dem Ashbringer
Ja, klar, genau.
in dieser Schlacht. Und soweit ich weiß, ist unklar, wie dieses diskförmige Objekt, wo das herkommt.
Genau,
Und wir haben noch mal Lore dazu bekommen in Shadowlands, wo dieser neue Ashbringer geschmiedet worden ist. Und
ja.
Temir, der sagt auch ein paar Sachen dazu. Wenn ihr einen Maldraxxus-Charakter habt, könnt ihr die Temir mal in diesen, in der Zentrale da ansprechen oder zu befragen. Und da wird auch nur gesagt, dass es schwierig war, das zu bekommen oder so. Und dass dieses Innere, der Kern eines Nahrus ist nach meinem Wissen nur eine Theorie. Also es ist nicht bestätigt.
Ne, ist es auch nicht. Kann das jetzt, wenn wir da so Ashbringer-Theorie draufgehen, ein Schmieden des Ashbringers mäßig sein? Dass das vielleicht auch was mit Drachen. Ich muss mal kurz noch Screenshots machen. Guck mal jetzt noch eine Etage tiefer, ob da auch noch was ist. Aber dass das vielleicht irgendwie so eine Anlehnung an Ashbringer ist? Licht? Noch mehr Licht reinbringen? Tür? Tür? Licht? Hat Tür vielleicht irgendwas in. Oder kann Tür irgendetwas mit dem Ashbringer zu tun haben? Schwierig.
Es wäre natürlich auch interessant, wenn das vielleicht von Tyrs Hand gemacht worden ist, dass das quasi, also Tyr hat ja seine Hand im Kampf gegen Galakrond verloren, sondern nur überlegt, dass diese verloren gegangene Hand dazu umgeschmiedet worden ist. Klingt erstmal total abenteuerlich, wie soll man eine Hand umschmieden? Ihr dürft nicht vergessen, Titanenwächter bestehen aus Metall. Also oder aus Stein. Okay. Also man könnte das schon irgendwie zurecht meißeln, oder also es ist ja kein Fleisch. Ja,
vor allem, ich würde das Bild jetzt auch gerade eben vielleicht echt nicht unbedingt interpretieren als Kampf. Würde ich gar nicht mal so. Es kann auch eine Ermächtigung sein oder sowas, ne?
Tatsächlich. Ja, ja. Die Frage ist, von wem kommen die Höhlenmalereien?
Das ist das Nächste.
Findet man sonst irgendwo Höhlenmalereien in Dragonflight? Ich habe noch keine gesehen, deswegen ist es das erste Mal, dass ich sowas sehe.
Ist jetzt auch die erste, die ich gesehen habe, tatsächlich. So, und wenn ich jetzt richtig denke, müssten wir jetzt hier Ruinen von Nel'Thazahn. Ne? Das ist das, worüber wir gerade sprechen. Die Ruinen von Nel'Thazahn.
Ja, Zentauren wären ein bisschen plausibel. Ich weiß nicht, gibt es Höhlenmalereien von Zentauren in Kalimdor?
Glaube nicht tatsächlich. So, da ist zum Beispiel ein Rare. Sucherin Terix.
Ich meine, die Primalisten, würden die sich dazu
Ich meine, wie gesagt, mich wundert ja völlig der Ort dieser Höhle und dieser Höhlenmalerei, weil ich versuche gerade hier ein bisschen höher zu kommen, dass man das besser sieht. Diese Höhle ist direkt unter diesen Ruinen. In diesen Ruinen wird explizit nicht in dieser Höhlen, in diesem archäologischen Gebiet wird explizit nach Sachen von Nel'Tharion gesucht. Das heißt, irgendwas muss doch, also warum ist das da drunter? Weißt du, was ich meine? Dass das irgendwie einen Sinn hat. Mhm. So, jetzt kann ich noch mal einen hier höher fliegen, oder? Darf man da mal ein bisschen was besser?
Es gibt ja, I don't know, 5 torches to open the way und so weiter und so fort. 5 Drachenaspekte hat man ja auch schon mal häufiger überlegt. Jetzt sind da wieder diese 5 Drachenaspekte angemalt. Es gibt ja so ein paar Leute, die überlegen, dass, werde ich wieder ganz schlimm, es tut mir leid. Es könnte halt sein, dass Dragonflight die Rückkehr der alten Götter einläutet. Und wir wissen, dass 10.1 in den Spieldateien das Underground markiert ist. Und die alten Götter werden immer mit dem Untergrund verknüpft. Ja. Und jetzt hast du mir bereits, ich glaube, letztes Mal erzählt, dass angedeutet worden ist, dass die Dracheninseln irgendwie oder ein Teil der Dracheninseln auf den Körper von einem irgendwie größeren Geschöpf errichtet worden sind.
Ja, genau, von Nostormu. Genau. Weil er sagt, das Land ist eine wir müssen es vorsichtig wecken oder so, sagt er, ne?
Genau, und wie wär's denn, wenn unsere alte schöne Theorie, Amantul hat ja Yasharash aus Azoth rausgezogen, was ist, wenn Yasharash die Dracheninseln sind?
Aber dann würde Nostormu nicht so sagen, von wegen, wir müssen es vorsichtig rausziehen, weißt du, was ich meine? Oder ich versuche gerade nochmal den genauen
Wortlaut. Du meinst, das ist zu wohlwollend?
Ja, dieses Land ist ein schlafender Riese, wir sollten ihn mit der nötigen Behutsamkeit wecken. So, das impliziert ja quasi, wir sollten ihn wecken, das ist schon richtig, das ist schon in Ordnung, wir können ihn wecken. Ne, so, nicht scheiße, wir dürfen den nicht wecken. Und das würde ich halt eher dann sehen.
Okay. Ja, ja, dann passt das nicht,
So, das ist übrigens hier Ruhschuppe, die Unbeugsame. By the way, alles Damen. Ne? Mhm. Alles Damen. Und diese Ruhschuppe, die Unbeugsame, ist auch diejenige, die den Satz droppt. Wir hatten es gerade da.
Oh, ich habe gerade, weil ich das gerade im Chat lese, ne? Es gibt ja die Riesenschildkröten aus Pandaria.
Ja.
Erinnerst du dich an das Concept Art von den Dracheninseln zu WoW Vanilla? Das ist ja so ein
Ammonit-Tintenfisch-Wesen.
Was wäre, wenn die Dracheninseln, auch also ähnlich wie Yasharash, genau, ein riesiger Kraken sind und wir sind nur auf dem Panzer der Dracheninseln oder sowas?
Ja. Ja. Ja, also diese Theorie, die habe ich auch schon jetzt öfters gehört und da gehe ich auch teils mit, dass das Land hier lebendig ist und irgendwas ist oder so, das kann schon sehr gut sein. Dass es ebenfalls eine Art Schildkröte ist oder sowas, warum nicht, ja?
Ja, ich meine, das muss nicht so ein intelligentes Wesen sein oder so, ähnlich wie die wandernde Insel von den Pandaren quasi, ne?
Ja.
Und das, I don't know, vielleicht.
Nochmal kurz zum Einordnen, damit dann schalte ich hier gleich nämlich wieder um. Dieser Himmelsschreiber Adenedal, das ist derjenige, mit dem wir hier questen. Derjenige kriegt auch diesen Locus von uns, okay? Mhm. Nachdem wir ihm den Locus aber geben, gehen wir hier zu, das ist jetzt so der Hauptstützpunkt, sag ich mal, dieser archäologischen Forschung, die Glutwacht. Und nachdem er ihn bekommen hat, sagt er, ey, nein, kann ich nicht, geht nicht, das ist zu heftig. Ich merke das Flüstern und er sagt dann auch sowas wie, es ist schlimmer und hast du nicht gesehen und bringt es bitte jemand anderen. Danach geben wir es eben Telemartin Erlyn. Erlyn. Die Drachenschuppen-Koordinatorin ist, also diese Anführerin dieser archäologischen Anstrengungen hier. Übrigens aus Zusammenkunft von der Forscherliga und von der Silbermond-Archäologie. Also das nur um für den schwarzen Locus. Weil der Typ hängt dann da auch oben irgendwo, glaube ich. Ich guck mal, ob ich den noch sehen kann. Aber nur zum Einordnen halt einfach. Nee.
Ja.
Müsste ich die Quest nochmal neu machen, weil dann sitzt der nämlich hier irgendwo und sagt, nö, ist nicht. Also ich hab's jetzt nicht wortwörtlich mehr drauf, leider Gottes. Er sagt auf jeden Fall, ey, das ist zu mächtig. Das haben schon mehrere gesucht. Die es gesucht haben, hat es in den in Stingsbums, ne, hier verrückt gemacht. Und gib es bitte weiter.
Ja.
Das ist
ja,
schon, also ja. dieser Locus ist nicht ohne Grund drin.
Ja. Es wurde gerade auch mal im Chat angesprochen, vielleicht kann man das damit verbinden. Es gibt in Battle for Azeroth auch einen leeren Fokus, und zwar in der Schmiede, also der Herzkammer. Und ja. Der hat den Flavortext gehabt. Dieser dunkle Kristall basiert auf einem bei Enzos Truppen erbeuteten Konzept. Die Energie, die er ausstrahlt, ermöglicht es dem Träger, mächtige Gegenstände herzustellen. Also wir haben hier natürlich so ein Gameplay-Mechanik. Aber also ein Fokus. Was ist ein Fokus? Wir haben Locus und Fokus. Das sind beides so Konzepte, die auf was Ähnliches hinauslaufen. Aber eigentlich sind zwei verschiedene Dinge.
Glaube ich auch, dass das verschieden ist. Übrigens, wir haben auch den Text von dem Locus, also von dem schwarzen Locus. Der hat ja, wenn man drüber hovert mit der Maus, hat er auch einen Text. Und zwar, die Sprenkelung dieses Steins sieht aus wie Nebel am Nachthimmel und zieht euch in seinen Bann. Vielleicht solltet ihr ihn behalten. Das steht dort. Also, wenn du da drüber hoverst, vielleicht solltet ihr ihn behalten. Also auch auf den Spielercharakter macht er es ja so eine Art, ey, ne? Nimm ich.
Ja. Nebel. Sprenkel, I don't know, das...
Leere. Also ich würde Sprenkel, Nebel, tatsächlich... Ich würde es in Leere reinpacken.
Ja. Würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Ja... Doch, schon. Man kann halt auch überlegen, also wir wissen ja, dass das Universum, oder was heißt, wir wissen nach, zum Beispiel nach Sterndeuter, sowieso aus Legion, dass das Universum zu größten Teil an die Leere verloren gegangen ist. Vielleicht ist dieser Fokus in der Lage, das Geflüster von alten Göttern von anderen Planeten oder so zu empfangen. Vielleicht wäre das eine Idee.
Maybe.
Option.
Das hätte ich mit dem Locus nämlich tatsächlich auch gedacht. Vielleicht ist der Locus aus Zerophlumi?
Du meinst von der Leere?
Genau.
Weil da ist Umriss ist, glaube ich, das gewesen.
Umriss, ja genau. Dass der Locus daraus stammt. Das würde aber bedeuten, ein paar anscheinend wissen hier davon. Das heißt, dann würden diese hier wissen, dass es Zerephs gibt zu allen Dingsbumsen, zu allen Entitäten,
ne? Ja, nicht zwingend. Also es könnte auch irgendwie sowas eher Loseres sein, Richtung von, die wissen, dass es von einem mächtigen Ort kommt oder so. Also sie müssen nicht zwingend von den Seraphs wissen.
Also wir wissen auf jeden Fall, Neltharion hat ihn mal gehört. Also Neltharion besaß ihn. Und danach hat man auch dort gesucht. Also zum Teil explizit, manche haben danach gesucht. Wir wissen, die Bösen, die dort angreifen und dort auch etwas suchen, Primalisten und so, werden verrückt. Und sagen auch im Wortlaut, genau, the shadowy whispers from below, I can't resist. So, wir wissen, below ist die Höhle, die ich gerade gezeigt habe. Aber da ist ein Flüstern. Das ist,
vielleicht unsichtbar.
Ja, präsenztechnisch würde ich behaupten. Arbeitend. Ja. Präsenztechnisch würde ich sagen, ja.
Vielleicht ist da ein Echo oder so von Todesschwinge, von Altarion. Was hältst du davon?
Ein Reste davon, ja. Reste von Entsorg vielleicht.
Wie wäre es, wenn diese Höhlenmalereien, wenn die von Altarion gemalt worden sind?
Warum sollte Neltarion Höhlenmalerei malen? Vor allem diese zwei. Also das mit den Aspekten mit den fünf und um Tyrs Nadel herum. Schwierig. Das mit der Drache kämpft gegen einen. Ich würde eher ein Gefangener von Neltarion behaupten.
Oh, das könnte auch sein.
Ja.
Also das Ding ist ja, Neltarion ist ja irgendwann den Flüstereien der alten Götter zum Opfer gefallen, insbesondere wahrscheinlich Enzos Flüstereien. Wie wär's denn, wenn es eine Zeit gegeben hat, als Neltarion dem noch versucht hat zu widerstehen? Also ich stelle mir das zumindest so vor, dass es nicht quasi von 0 auf 100 ging, sondern so eine Zeit gab, wo es einen Kampf gab zwischen kann er Herr seiner Sinne bleiben oder wird er kontrolliert? Und vielleicht hat er dann einen Diener oder so von Enzhoff gefangen genommen?
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Bin ich auch dabei. Der Punkt ist, warum dann die fünf Drachenaspekte um Tyrs Nadel malen?
Ja. Keine Ahnung, das ist sehr, sehr schwierig.
Da ist gerade was Geiles gefallen im Chat. Drachenseele. Was, wenn das gar nicht Ashbringer Tyrs Hand, was für sich war, sondern um die Drachenseele geht?
Ja, das habe ich aber als angedeutet mit Thrall, ne?
Ja, aber um die Erschaffung der Drachenseele, also Neltarion, der damals die Dämonenseele, nicht Drachenseele.
Dann könnte es Illidan sein. Illidan hat die Drachenseele geklaut.
Ja.
Und Illidan war damals noch Magier und könnte einen Magierstab haben.
Ja. Und was ist, wenn wir noch weiter davor gehen? Also die Erschaffung dieser Scheibe? Diese reines Erstellen?
Das kann ja das erste Bild sein. Also das erste Bild ist mit den fünf Drachenschwarm bei der Dracheninsel mit der Tyrs Nadel. Da wird vielleicht die Drachenseele erstellt, meinetwegen. Und das zweite Bild zeigt, wie die Drachenseele Neltarion entrissen wurde. Wäre jetzt eine Idee. Keine Ahnung.
Ja, schwierig. Die Höhlenmalerei macht mich gerade verrückt.
Ja, es ist halt vor allem schwierig zu überlegen, von wem die stammt und was da auch genau gezeigt wird. Also die fünf Drachen werden höchstwahrscheinlich fünf Drachenaspekte repräsentieren und Tyrs Nadel ist halt Tyrs Nadel.
Das ist wahrscheinlich geschenkt. Die Verstärkung, also dass sie überhaupt zum Aspekt gemacht wurden.
Dass sie entweder zum Aspekt gemacht worden sind oder dass wir das, was wir gerade eben erleben. Also, dass sie zurückkehren, die fünf Drachenschwärme, weil Tyrs Nadel aktiviert wurde. Dann kann es eine Prophezeiung gewesen sein. Ja, also, wer auch immer diese Höhlenmalerei hingemacht hat, das ist die Prophezeiung, die fünf Drachenschwärme werden zurückkommen, wenn Tyrs Nadel leuchtet. Die Frage ist, was dann das andere Bild bedeutet. Weil wenn es eine Prophezeiung ist, dann wäre es ein Ereignis, was noch bevorsteht.
Kann durchaus sein, ja. Vor allem, wer kann es sonst gemacht haben? Wir wissen, bevor die Dracheninseln dicht geworden sind, sind einzig und allein die Zentauren dort gewesen als anderes Volk. Weil die wurden vom grünen Drachenschwarm rübergeholt. Vor langer, 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 langer Zeit. Das heißt, die sind die einzigen dort. Primalisten sind erst jetzt da. Die Primalisten wurden erst jetzt gegründet. Die wurden erst gegründet von Razageth da. Das ist, Die Jardin waren doch auch vorher schon da. Stimmt, die Jardin waren vorher da. Das ist ja auch so eine Art Wirkul-Volk. Wir wissen von den Wirkul, dass die Wirkul auch Höhlenmalereien gemacht haben. Nordend haben wir mehrere Höhlenmalereien von den Wirkul. Das könnte dann auch passen. Die Jardin sind ja eigentlich recht ähnlich den Wirkul, würde ich jetzt behaupten.
Die Jardin sind ein guter Guess, glaube ich.
Ja.
Da könnte man mal überlegen, ob da vielleicht noch ein Inhalt auf uns entweder wartet oder der uns noch aus der Vergangenheit stammt, den wir noch nicht kennen.
Ja.
Ja.
Ja, es ist, könnte sehr gut sein. Was mich jetzt gerade mal noch ein bisschen, ich hatte gerade einen Take im Kopf, der ist weg, schade. Ja, ich bin gespannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch sowas wie die Höhlenmalereien recht wichtig sind. Vor allem die Ruinen von Neltar, wie hießen die jetzt nochmal? Neltairus? Netanius oder sowas? Der Name allein schon. Gutwacht, wie heißen die? Okay, der findet den Namen nicht einzeln, schade. Müsste ich jetzt wieder hinfliegen? Schlimm.
Ja. Derweil kann ich übrigens aufklären, der korrekte Plural von Locus ist natürlich Loki, ist nämlich lateinische O-Deklination.
Okay, Ruinen von Netalsan. Netalsan. Ah. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Vor allem, weil hier auch überall so die Banner auch wieder sind, ne? So dieses ganz normal, wie die Drachen auch alles aussehen und so. Schwierig. Was könnte hier vergraben liegen? Was sollte man hier finden? Sehr schwierig. Übrigens, ne? Wo ich jetzt mal drauf komme, wo wir gerade noch mal den lieben Drachenschwamm, ich glaube, wir haben eh schon wieder relativ lang. Sollten wir mal als Last Take nehmen jetzt. Genau. Pre-Event. Das ist ja immer noch so ein riesengroßes Fragezeichen. Und mir ist es gerade in den Kopf geflogen, wo ich gesagt habe, der Razagev. Wir haben ja am Anfang schon mal drüber gesprochen. Wir wissen, es kommt ein irgendein blauer Ausstoß. Ich bin ja immer noch der Meinung, oder ich war bis jetzt immer der Meinung, Kerkermeister haut während des Raids auf Azoroth drauf. Das macht diesen blauen Stoßdrachen in Sensen frei. Und das ist das, was man im Cinematic sieht, im Wasser. Blau im, kann ich jetzt aber auch gerade eben mit Razagev, mit dem Wind, Sturmfresserin, könnte ich das gerade eben deuten. Würdest du denken, dass die Primalisten vielleicht schon älter sind, schon vorher gesammelt wurden und dass Razagev schon länger auf Azeroth wandelt? Oder wurde sie jetzt wirklich erst mit dem Erwachen der Dracheninsel, ist sie auch da erst erwacht? Glaubst du, Razagev ist wirklich erst mit den Dracheninseln erwacht? Also vor, mit Ende Shadowlands?
Also ich denke, dass das ist halt sehr, sehr wissen wir, okay, dafür muss ich dich jetzt was sehr, sehr Einfaches fragen, was ich wirklich nicht weiß. Bei den Dracheninseln heißt es ja, die Dracheninseln hätten geschlafen und so weiter und so fort.
Ja.
Die Zentauren zum Beispiel, ne, in den letzten 10.000 Jahren haben die geschlafen.
So wie es aussieht, hat das ganze Land geschlafen, ja. Alles hat geschlafen. Einfach alles war Stillstand. Tot.
Okay, nicht dann würde ich auch davon ausgehen, dass Razagev entweder ebenfalls geschlafen hat oder nicht anwesend war. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass irgendwas auf der Insel aktiv war.
Nee, ich glaube auch, auf der Insel war definitiv nichts aktiv. Kann nicht. Aber war Razagev die ganze Zeit, das heißt, sie muss ja auch die ganze Zeit schon mit damals der Zerschlagung, wo ja die, bevor ja die Dracheninseln abgeriegelt wurden, hätte sie ja irgendwo anders sein müssen.
Ja, das ist gut denkbar. Also,
wir haben sie all die Jahre nicht mitbekommen.
Ja, es heißt ja, die Primalisten seien Anhänger von Galakrond, ne? Es gibt ja eine verbreitete Theorie.
Ist nicht
ja,
unbedingt. Es hieß mal, sie seien Anhänger
von Galakrond, genau.
Auch nur in einer Randnotiz in einem Interview. Bislang zeichnet sich mehr das Bild, die Primalisten sind diejenigen, die sagen, und so werden sie auch beschrieben, tatsächlich, also da ist kein Zusammenhang mehr mit Galakrond, sondern die Primalisten werden beschrieben, offiziell von Blizzard, mit sie sind Anhänger der Drachen. Sprich, dass die Drachen die oberste Rasse auf Azeroth sein müssen und die Herrscher von Azeroth sein müssen. Aber nicht Galakrond.
Ja, ja, aber die Frage ist dann, also entweder ist das, was sie jetzt widerrufen und das hat nichts miteinander zu tun, oder es gibt doch einen Zusammenhang und ein möglicher Zusammenhang, den ich beispielsweise sehen könnte und der auch damit in Verbindung gebracht werden könnte, wäre es, dass Razagev vielleicht zusammen mit dem Charakter, den wir aus Hearthstone kennen, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, Rasim oder so ähnlich.
Ja.
Galakrond wiedererweckt haben. Ja. Und dass das quasi vielleicht blaues Meerwasser von Nordend rüberspült oder irgendwie sowas. Und dass dadurch die Dracheninseln erweckt worden sind. Was könnte der Ansporn dazu sein? Entweder sind tatsächlich Anhänger von Galakrond und das hat sich bisher noch nicht so richtig gezeigt. Oder Möglichkeit zwei ist, das ist so ein Machtkampf. Also die denken sich so, okay, wenn wir Galakrond wieder erwecken, dann schwächen wir die Drachenaspekte, weil die gegen den kämpfen müssen. Und dann hätten die als Dritten, also das lachende Dritte, die Chance, die Macht zu ergreifen.
Ja, verstehe. Was on das take wäre
eine Möglichkeit.
Vielleicht war die Razagev die ganze Zeit wach und Undermine-mäßig unter den Dracheninseln, war nicht am Schlafen, sondern nur die oberen Dracheninseln, aber es gab keinen Weg raus. Also das 10-1-Zeug, weißt du? Vielleicht war da unten tatsächlich kein Schlafen angesagt.
Ja, ich glaube, Rafa'am oder so ähnlich, oder Rafa'im oder so,
ja, ist da richtig, hieß
genau.
Der, ja.
Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich spiele ja selbst kein Hearthstone, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist der in der Hearthstone-Erweiterung derjenige, der Galakrond wiedererweckt hat.
Ja.
Ja. Und deswegen denken einige, oder und der taucht auch auf jetzt in Dragonflight, deswegen denken einige, dass
Nee, wir wissen nicht, ob er auftaucht. Wir wissen nur, dass der in den Daten ist.
Ja, okay, er ist in den Spieldateien, so.
Das heißt, kann man sagen. Wir haben aber auch jetzt schon ein Hearthstone Easter Egg im Spiel.
Ja, es gibt einige Charaktere.
Ja, und so, wir sehen zwei Charaktere, die Hearthstone spielen. Also eine richtige Questreihe und eine richtige Geschichte. Ja, was heißt Geschichte? So eine kleine Sequenz darum, um zwei, die Hearthstone spielen. Das heißt, es kann auch gut sein, dass es einfach darum geht. Also ja, der muss also, gar nicht so genau. Im Spiel sein.
Richtig. Ne? Also Hearthstone ist nicht kanonische Lore. Deshalb, das kann nichts miteinander zu tun haben. Aber es wäre eine Möglichkeit. Also sie sind frei darin, ob sie es übernehmen oder nicht. Tendenziell ist es eher nein, aber
es kann gut sein, dass der Rafa'am da ist und als Plüschtier einfach irgendwo benannt irgendwo ist. Wir wissen halt noch gar nichts. Die Dataminer, also ihr auch, wir haben den Namen gefunden, alles cool. In den Daten findet man ihn. Man kann den aber zu nichts zuordnen. Das heißt, wir wissen einfach nichts darüber. Kann sein, dass einfach ein Plüschtier irgendwo in der Ecke den Namen bekommen hat, um als kleines Easter Egg zu landen. Oder eben, dass in diesem Hearthstone-Event die einfach darüber sprechen, ich spiele jetzt Harasam aus oder so. Und Hauptsache, das Ding wurde genannt und fertig so.
Ja,
schwierig. Das ist was ich mich tatsächlich jetzt frage. War Razagev diejenige, die das Blaue ausgelöst hat und damit die Dracheninseln erweckt hat?
Es kommt mir ein bisschen zu viel vor.
Ja, zu krass für sie.
Für diesen Charakter, ja.
Ja.
Aber es ist für mich auf jeden Fall vorstellbar, dass sie was damit zu tun hat.
Also, glaubst du, hinter ihr, hinter den Primalisten, glaubst du, sie ist so eine Cho'Gall? Sprich, Cho'Gall war ja auch einfach nur, sag ich mal, ausführende Handlanger der Lehre und hat den Schattenhammer-Kult und sowas mitgegründet, mitgeleitet, mitgeführt. Glaubst du, sie ist mit den Primalisten, was ja eigentlich komplett gleich ist wie der Schattenhammer-Kult, so vom Aufbau, Mitglieder, Goblins, Orks und so weiter, ne? Das ist ziemlich gleich. Glaubst du, dass das nur ein weiterer Ablegekult der Lehre ist mit Razagev?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Glaubst du, ich glaube, andere Macht steht dahinter?
So wie ich, also bisher nehme ich Razagev und auch die Primalisten so ein bisschen wahr als Unabhängige, wenn man so will. Also das sind, das Ding ist ja, alle möglichen Kräfte oder Mächte versuchen Azor zu kontrollieren. Ja, also die Titanen versuchen Azor Richtung Ordnung zu bringen, die alten Götter Richtung Leere und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Primalisten, die sind so ein bisschen der Auffassung, also verstehe ich sie, dass Azeroth unabhängig sein sollte.
Wild.
Wild
wie der Sturm.
Unkontrolliert.
Ja, genau. Ja, Chaos, ja.
Genau. Und die Elemente, und die Drachen entstammen ja den Elementen, die sind was etwas, was der Realität zugehörig ist. Also das ist jetzt nichts von außen, anders als die kosmischen Mächte. Deswegen sind Elemente und Elementare ursprünglich und primal.
Und
genau. Und das ist quasi die Philosophie, die dahinter steckt, dass man halt eigenständig sein will.
Glaubst du, sie versuchen durch diese Elemente, die ja tatsächlich Azeroth, ne? Wir haben ja immer dieses, was ja auch viele kritisiert haben mit Shadowlands, was halt eigentlich Quatsch ist, weil wir mit Burning Crusade schon Außerirdisches hatten. Aber wir hatten ja immer dieses, ja, kosmisch und dann Azeroth, kosmisch, Azeroth. Geht ja immer jedes Add-on hin und her quasi, fast so.
Ja, so tendenziell auf jeden Fall.
Glaubst du, dass sie versuchen, mit den Primalisten jetzt einfach auch etwas zu bringen, was vielleicht unter den Elementen steht? Ist vielleicht doch ein Ragnaros oder ein Alakir oder ein Neptulon oder sonst wer? Steckt da hinter denen, könnte hinter denen stecken und wir kriegen
jetzt einfach Neptulon finde ich interessant. Ja. Neptulon lebt noch. Neptulon können wir mit dem Wasser verbinden. Neptulon könnte man mit Sturm verbinden.
Ja. Auch mit dem blauen Wasser, Cinematic. Dem blauen Stoß, ne? Neptulon, ganz klar. Glaubst du, das ist, also ich finde die, ich glaube nicht, ich denke ganz klar, hinter Razagev steht jemand. Sie ist nicht komplett. Dafür handelt sie zu hohl manchmal. Also hier auf den Dracheninseln, sie handelt so Todesschwinge-like. So.
Also,
ich stürme jetzt vorwärts, nicht so überlegt, nicht taktisch.
Ja, also wenn die Chefe, oder Chefe ist ein komisches Wort, wenn die Anführer haben, dann würde ich die Elementarlords am ehesten sehen. Oder Azeroth selbst. Was aber auch strange wäre ein bisschen. Aber ich am ehesten würde ich sagen, Elementarlords.
Ich will die Lehre da drin sehen, aber ich will die Lehre auch nicht da drin sehen. Das ist das Komische.
Naja, du kriegst die Lehre schon relativ einfach rein, wenn wenn du an die Zentauren denkst, die oder an die Tauren. Fangen wir mal lieber mit den Tauren an. Du hast halt dieses, okay, die hören irgendwas von der Erdenmutter unter der Erde. Und denken dann irgendwie, dann gibt es doch Theorien, das könnte irgendwie ein Erdelementar sein oder sonst irgendwas. Und am Ende entpuppt sich, dass das vielleicht auch von der Leere hätte stammen können. Also, wenn du das Element Erde mit reinbringst, kriegst du vielleicht auch, genauso auch bei Neltarion, kriegst du auch vielleicht wieder die alten Götter mit rein.
Ja. Ich würde die alten Götter ganz anders sogar mit reinkriegen. Also, der Punkt ist, ich will sie irgendwie, aber irgendwie denke ich mir auch, nein, die haben schon den Schattenhammer-Kult. Die dürften jetzt nicht noch einen haben, weißt du? Die Primalisten, das würde, glaube ich, zu viel sein. Wenn ich die Lehre mit reinpacken würde hier, dann würde ich sogar sagen, Galakrond ist wirklich der Drahtzieher dahinter. Galakrond ist da, Stichwort Xalatat, Dolch, Essenz, was auch immer. Oder in irgendeiner Form des Lokuses, vielleicht, Loki. Dass der dahinter steckt. Mhm. Aber so viele es auch wollen, so viele Galakrond in Dragonflight als Endboss wollen oder sowas, so sehr will ich ihn nicht. Der ist so ein, ja, nicht, dass er zu mächtig ist. Wir haben mächtigeres weggehauen, Kerkermeister, was weiß ich was.
Er ist kein interessanter Charakter, weil er ein großer, fetter Drache ist.
Ja, nicht nur deswegen, sondern wir wissen jetzt schon, die Aspekte holen ihre Macht zurück, ja. Und dann wird es einfach vielleicht genau das Gleiche sein wie früher. Weißt du, also wie wir die Geschichte schon kennen. Wir machen dann vielleicht nur den Kampf nach. Galakrond wird wiederbelebt. Okay, Aspekte kriegen gerade rechtzeitig ihre Aspektmacht zurück. Wir holen irgendwie Tyr in Form seiner Might. Na, vielleicht wird die Might dann mit der Macht von Tyr gesegnet. Und der letzte Raid ist dann ganz klar, wir knallen halt Galakrond um und haben einfach nur die Vergangenheit nachgespielt. Das fände ich halt sehr sad, tatsächlich.
Wäre aber sehr Azeroth-based, ne?
Ja, genau, es wäre halt komplett, wir hätten halt die komplette Geschichte mitbekommen oder wie jetzt auch geschrieben wird, ein Drachenseelen-Raid von wegen in der Höhle der Zeit. Und wir müssen halt einfach damals noch was rückgängig machen beim Kampf von Galakrond, irgendwie einen falschen Splitter aus seinem Zeh ziehen oder so ein Shit. Das kann ja auch sein, dass man da sowas mit einbaut. Aber ich weiß nicht, ich will nicht das von damals nachspielen, so irgendwie. Ich will die Informationen darüber vielleicht ein bisschen expliziter bekommen, aber nicht das Nachspielen. Weiß ich nicht.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Geht mir da auch, glaube ich, ähnlich.
Ja.
Ja,
ja genau,
wie gesagt, ich ordne die Tod, sowieso, also ich Galakrond-Verbindung kriege ich ja nicht so richtig hin und ich glaube auch nicht, dass die Lehre dahinter steckt. Ich glaube, wie gesagt, ich fasse die Primalisten bisher wirklich auf als eine unabhängige Bewegung, die
ja, hoffen ja, wir
die reinbleiben will und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie solche Sidequests und so weiter einbauen, wo man sagt, okay, hier hat die Lehre das versucht, aber die sind gescheitert oder sowas.
Ne? Übrigens, weil du es letztes gefragt hast, ich lese es dir nochmal kurz vor. Wir haben Kurok Grimm-Totem ja hier im Raid. Der hat mittlerweile einen Text. Once a prized pupil of Magatha Grimm-Totem. This master of the primal elements is preparing to unleash his most devastating creations. If Kurok is not stopped, his entities of storm, fire, ice and earth will wreak havoc across the world Azeroth.
Mhm. Klingt aber sehr kataklysmisch tatsächlich.
Ja, der hat auch Begleiter dabei beim Kampf tatsächlich. Und zwar einmal ein Erdelementar, ein Eiselementar, ein Feuerelementar, ein Sturmelementar und er selber verwandelt sich dann anscheinend noch in Granit-Doppelboulder, keine Ahnung, in so eine Art. Ich zeig's dir einfach, weiß ich nicht. Er sieht ein bisschen komisch aus, der Typ, Mann. Lichtgeschmiedet irgendwie, würde ich behaupten. Oder so enforced mit allen Mächten. Also das ist ja auch sein Ziel. Er will alle Elemente zusammenfügen. Und dann der hier werden.
Mhm. Ja, ein bisschen wie die Drachenseele auch, ne?
Ja, genau, ja. Ja, schon.
Ja. Also was mein Dafürhalten, geht er dann Richtung Azerit. Dazu passt auch das Gold Leuchtende.
Das ist so halt so Tür, ne? Ich sehe da ja, so Tür-Vibes mit dem hellen Leuchten und so, ne?
Ja, da ist halt sehr schwierig, weil wir nicht genau wissen, wie Tür aussieht, aber da, also wie gesagt, für mich ist, wenn du alle Elemente zusammenfügst, geht das Richtung Azerit. Zumindest gibt es Hinweise darauf, dass das so sein könnte. Die Drachenseele könnte auch so eine Art von Herz von Azeroth sein. Das passt auch gut zu der Geschichte rund um Elementium aus Vanilla.
Mhm. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich wollte sie nur, weil er letztes Mal nachgefragt hat, deswegen im Grimm-Totem. Der hat jetzt halt einen Text, das habe ich jetzt gerade gesehen. Ja, gut. Ich glaube, wir waren hier heute schon wieder wild.
Ja, ich glaube, wir sollten auch langsam zum Ende kommen.
Ja, deswegen wollte ich jetzt auch so, ne? War wild. War schön, wenn du mir schreibst vorher, wie lange, oder wenn wir darüber quatschen vorher, wie lange wir machen wollen und ich sollte mir den Timer als rotes Nee.
Ja,
gut. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder mal mächtig gefallen. Euch da draußen. Euch lehren, euch der Lehre. Auf sogar der Lehre. Mit dir hat es auf jeden Fall wieder eine Menge Spaß gemacht.
Mit dir auch. Mir haben die 1000 Wahrheiten, die wir heute besprochen haben, wieder außerordentlich gefallen.
Ja, der Wäscheständer war super.
Ja, der hat seine Funktion erfüllt. Also da kann man gar nichts gegen sagen.
Es war klasse. Ich glaube, beim nächsten Mal, weiß ich nicht. Ja, wir haben noch einiges vor uns. Das ist das Problem. Dragonfly bietet einfach gerade so viel Fragezeichen, das ist echt schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch mal um die Höhlenmalerei ein bisschen kümmern.
Ja, ich werde auch noch mal die Tage meine Augen offen halten, was Höhlenmalereien auch vielleicht in älteren Inhalten angeht. Weil ich bin mir echt unsicher, in welche Richtung wir das bringen können. Aber ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, in Nordend haben wir Höhlenmalereien, der wäre cool. Das weiß ich. Irgendwo, ich weiß nicht wo, aber es gibt Höhlenmalereien in Northrend. Das weiß ich. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich die. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für alle, die zugeschaut haben. Ja genau, der Wäscheständer der alten Götter, der Maurice immer was einflüstert. Nein, der sagt einfach nur, was die nächste Erweiterung ist. Wisst ihr? Das ist das Orakel. So, die Deutschen hatten ja mal diesen Kraken für die Fußball-WM. Wir haben den Wäscheständer.
Genau. Der sagt uns immer, wen es an die Wäsche geht. Oder?
Genau. Gut, wir haben heute gar nicht über die Queen gesprochen, das ist halt echt sad, ne?
Ja. Ja gut, wir haben über Alex Strasser gesprochen, die ist ja auch quasi eine Queen.
Aber gut, wir wollen es nur noch mal am Ende als letzten Satz festhalten. Die einzig wahre Queen, die es gibt, ist und bleibt Sylvanas, ne? Ja, Sylvanas forever. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen guten Abend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke dir, Maurice.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.